Erstmal eine kurze, aber wichtige Content-Note. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Einige Aussagen sind auch vielleicht sehr explizit. Und ich sage das direkt hier am Anfang, damit du das weißt, falls du gerade irgendwie das nicht hören kannst. Du weißt Bescheid, darum geht's. In den Shownotes haben wir ein paar Hilfsangebote zusammengestellt. Kannst du gerne reinschauen. Und damit herzlich willkommen zum To-Dos-Podcast. Es geht um Menschen, die helfen, die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine bessere Welt zu erreichen. In dieser Folge, ich habe schon angekündigt, haben wir ein hartes Thema, über das oft nicht gesprochen wird. Sexualisierte Gewalt im Krieg, und es ist keine Ausnahme. In jedem Krieg gibt es sexualisierte Gewalt. Fast immer sind es Frauen, die davon betroffen sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 5, vor allem 5.2. Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und privaten Bereich beseitigen. Unser Gast heute tut aktiv was, um das zu erreichen. Bevor ich sie euch vorstelle, starten wir wie immer mit einer Schnellfragerunde. Rea, ich habe ein paar Fragen. Ich bitte dich, schnell und kurz zu antworten. Was sind die 17 Ziele für dich?
Die 17 Ziele sind für mich eigentlich die Grundlage für eine gerechtere und friedlichere Welt. Und ich finde da besonders den Zusatz Leave No One Behind, also niemanden zurücklassen, total wichtig. Es eben darum geht, für uns alle eine bessere Welt zu gestalten. Ob wir das bis 2030 wirklich schaffen, bin ich skeptisch. Aber so als ideales Zielbild auf jeden Fall super wichtig.
Was ist dein Lieblings-17-Ziel?
Na, das ist natürlich die Nummer 5, Gleichberechtigung der Geschlechter und da vor allen Dingen Gewalt gegen alle Menschen eigentlich, aber bei mir jetzt hauptsächlich gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen.
Woher kommt deine Leidenschaft für das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Frauenrechte?
Also ich glaube, generell bin ich getrieben von so einem starken Drang, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Und das ist eben eine ganz ausgeprägte Form der Ungerechtigkeit, die es weltweit gibt. In jeder Gesellschaft erfahren Frauen Gewalt und dagegen möchte ich vorgehen.
Gab es irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, nee, da will ich mich mehr engagieren?
Mich berühren da vor allen Dingen dann so Einzelschicksale, also was man immer mal wieder liest, also einzelne Geschichten von Frauen. Und man hört oft Statistiken, aber man muss sich da irgendwie, glaube ich, bewusst sein, dass hinter diesen Statistiken eben reale Menschenleben und Schicksale stehen. Und da kann ich jetzt gar nicht eine spezifische Situation nennen, aber immer wieder merke ich, dass mich das wirklich antreibt, was für krasse Auswirkungen Gewalt im Leben der Betroffenen, aber auch ihres Umfelds, der Gesellschaft hat.
Was machst du den ganzen Tag?
Ich setze mich vor allem auf politischer Ebene für Überlebende von sexualisierter Kriegsgewalt ein und für Gleichberechtigung der Geschlechter. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel Positionierungen für uns als Organisation zu bestimmten Themen mit ganz klaren Forderungen und überlege dann, wie wir die am besten an die Politik kommunizieren.
Und damit herzlich willkommen, Rea Franke von Medica Mondiale zu unserem To-Dos-Podcast 17 Ziele für eine bessere Welt. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Vielen Dank schon mal vorab.
Danke. Ja, danke für die Einladung.
Erstmal kurz zu Medica Mondiale, also wo Rea arbeitet. Das ist eine Frauenrechtsorganisation. Medica Mondiale unterstützt weltweit Hilfsprojekte für Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. Medica Mondiale ist in 13 Ländern aktiv auf 3 Kontinenten, unter anderem in Afghanistan, Kosovo und im Kongo. Rea ist 31, arbeitet seit über einem Jahr bei Medica Mondiale für den Bereich Politik und Menschenrechte. Sie hat vorher im Auswärtigen Amt gearbeitet, unter anderem in der Botschaft in Nairobi. Sie hat in Ghana gelebt. Sie hat Jura in England studiert, einen Master in Politikwissenschaften. Ich könnte jetzt noch so viel über dich erzählen. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut, damit wir mit dem Thema anfangen können. Also auf jeden Fall beeindruckende Vita, muss ich sagen. Wir fangen aber mal bei dem Thema mit den Basics an. Und sprechen mal darüber, über die Begriffe, die wir ja hier auch benutzen. Du sagst, in jedem Krieg gibt es sexualisierte Gewalt an Frauen. Was genau ist sexualisierte Kriegsgewalt?
Also sexualisierte Kriegsgewalt ist erstmal eine schwere Menschenrechtsverletzung und auch eine Völkerstraftat. Das ist, finde ich, wichtig, dass das so die Tragweite auf jeden Fall klar wird.
Und das ist die Juristin, die schon spricht.
Ja, genau. Und das kann eben beinhalten Vergewaltigungen, aber auch andere Formen sexualisierter Gewalt. Also zum Beispiel Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaften, sexuelle Verschleppung und Versklavung. Und wie du gerade schon gesagt hast, sehen wir eben, dass das in jedem Krieg und jedem Konflikt vorkommt. Das, wie gesagt, zieht sich durch, richtig anerkannt und nicht nur als sogenannter Kollateralschaden, wird das Ganze so seit den 90ern, also seit den Kriegen in ehemaligen Jugoslawien.
Das heißt, erst seit, weiß ich was, 30 Jahren oder was? So vorher war das so als Kollateralschaden, also so, ja, passiert oder was?
Wurde oft so gesehen, ja. Und man sieht ja zum Beispiel auch im Kontext Zweiter Weltkrieg wird wenig explizit über dieses Thema gesprochen, obwohl das natürlich auch massenhaft vorkam. Dokumentation ist da ein Problem, aber das zeigt auch schon gleich eines der, ja, was in dem Kontext, was wir immer wieder sehen, ist eben die große Stigmatisierung und auch Scham, mit der das behaftet ist. Also viele Überlebende können oder wollen nicht darüber sprechen und deshalb ist es auch super schwierig, konkrete Zahlen oder so zu nennen. Aber genau, wir wissen, es kommt in jedem Krieg vor und kam auch immer in jedem Krieg vor.
Hast du ein paar Beispiele? Warum erzwungene Schwangerschaften? Also Vergewaltigung und Zwangsprostitution? Vielleicht hast du Beispiele?
Also erzwungene Schwangerschaften können zum Beispiel als Mittel genutzt werden, um eine bestimmte ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen. Und da fällt einem natürlich so das Schlagwort Genozid ein, ne? Also wenn es darum wirklich geht, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszulöschen und dann durch Schwangerschaften dafür zu sorgen, dass die nächste Generation dann der anderen Ethnie angehört.
Okay, und dann werden die Frauen vergewaltigt, extra, also um sie zu schwängern, um so eine Art, ja, um die Bevölkerung zu verändern.
Vielleicht da ein Beispiel aus dem Nordirak, wo 2014 ja der sogenannte Islamische Staat viele jesidische Frauen verschleppt hat, versklavt hat. Und die dann eben, ja, oft geheiratet, sag ich in Anführungsstrichen, haben und da eben auch Frauen dazu gezwungen haben, ihre Kinder auszutragen. Und rein rechtlich gesehen sind die Kinder in vielen patriarchalen Gesellschaften ja sozusagen Teil der Familie des Mannes, der Ethnie des Mannes und ja.
Hast du noch mehr Beispiele für sexualisierte Kriegsgewalt, vielleicht aktuelle?
Genau, wir sehen das natürlich jetzt auch in den Medien vermehrt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ne? Da, also zum Beispiel in Butscha kam es zu Massenvergewaltigungen. Und wir sehen das einerseits als positiv, dass überhaupt darüber berichtet wird, weil das, wie gesagt, lange auch nicht der Fall war und das ja an sich schon eine Errungenschaft ist. Und gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass das Thema nicht instrumentalisiert wird. Also unser Ansatz ist eben, dass immer die Überlebenden im Mittelpunkt stehen sollen und es nicht irgendwie um reißerische Headlines dann geht, sondern genau, dass die Bedarfe der Überlebenden das ist, worauf wir uns fokussieren sollten.
Aber wenn wir von Kriegsgewalt sprechen, heißt das, dass dann ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den Militärbegriffen, aber ich sage jetzt mal, irgendein General, Oberbefehlshaber sagt, ihr geht da und dahin und dann vergewaltigt ihr?
Genau, und das ist tatsächlich eine super gute Frage und auch so ein bisschen der Knackpunkt. Also in den seltensten Fällen ist es wirklich so, dass es so eine direkte Befehlskette gibt. Und das macht zum Beispiel die Aufarbeitung von sexualisierter Kriegsgewalt jetzt auch gerade, jetzt spricht wieder die Juristin in mir, natürlich auch schwerer, weil es diese Befehlskette nachzuweisen, das ist, also oft gibt es die nicht und das ist auch nicht so oft, ja, ist nicht einfach, das nachzuweisen.
Weil es nicht schriftlich wahrscheinlich irgendwo liegt, ne?
Genau. Und wir wissen, dass zum einen sexualisierte Gewalt im Krieg wirklich gezielt als Kriegswaffe eingesetzt wird, um die gegnerische Seite einzuschüchtern, um ihnen zu zeigen, wir haben die Macht, ne? Wir können mit euren Frauen machen, was wir wollen.
Also als Ziel in diesem Krieg, ne? So wie man, weil normalerweise sagt man Krieg, ich sage jetzt mal, Männer kämpfen gegen Männer, es gibt Drohnen, es gibt Bomben und so und ein Teil ist dann, dass man sagt, okay, wir vergewaltigen die Frauen in eurem, auch als Teil einer Kriegsstrategie.
Genau, als Teil einer Kriegstaktik. Und da will ich nur einmal ganz kurz sagen, natürlich gibt es sexualisierte Kriegsgewalt auch gegen Männer und Jungen und auch gegen nicht-binäre Personen. Aber genau, ich bleibe mal jetzt gerade bei Frauen, die natürlich, oder das heißt natürlich, aber leider die Haupt, sagen, betroffenen Gruppe sind. Genau, und das ist ein Teil der, wie wir das betrachten. Aber gleichzeitig ist uns eben super wichtig zu betonen, dass diese Vergewaltigung auch ohne Befehle stattfinden und möglich sind. Und das ist wiederum begründet auf dem patriarchalen System, in dem wir weltweit leben. Sexualisierte Gewalt findet ja auch vor und eben während eines Krieges, aber auch danach statt. Also wir sehen das Ganze sozusagen als so ein Kontinuum der Gewalt. Und nur weil sexualisierte Gewalt auch vor dem Krieg schon normalisiert ist, braucht jetzt in dem Beispiel ein Soldat keinen expliziten Vergewaltigungsbefehl, sondern der ist wahrscheinlich eh so aufgewachsen, dass er sich denkt, ah ja, hier herrscht jetzt gerade ein rechtsfreier Raum, hier kann ich mir nehmen, was ich will, habe wahrscheinlich keine Konsequenzen. Und deswegen ist es eben super wichtig, auch an die Ursachen sexualisierter Gewalt ranzugehen und eben dieses patriarchale System von Grund auf zu verändern, auch vor und auch nach Kriegen.
Das sind ja jetzt zwei Aspekte. Lass uns erstmal kurz über den ersten Aspekt sprechen als Strategie. Warum ist das die Strategie? Du hast gerade schon einschüchtern gesagt, es kann sein, dass es eine Befehlskette gibt. Kann sein, aber was ist da die Strategie? Warum einschüchtern, hast du gesagt?
Erniedrigung, sozusagen den Männern der Gegenseite zu signalisieren, wir können mit euren Frauen machen, was wir wollen.
Weil in unserem Kopf ja so ist, Männer beschützen Frauen, sage ich jetzt mal, in diesem patriarchalen System. Und dass man sagt, okay, ihr könnt es nicht mehr, ihr seid keine
genau.
Männer.
Genau. Ihr könnt eure Frauen nicht schützen. Und das, jetzt spreche ich wieder in Anführungszeichen, quasi entmännlicht in dieser Denkweise dann ja auch den Gegner, demoralisiert. Wie gesagt, wenn aus Vergewaltigung zum Beispiel dann auch eine Schwangerschaft und auch Kinder hervorgehen, was wieder jetzt einen ganz neuen Themenkomplex aufmacht, aber ne, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Psyche einer Gesellschaft.
Und das andere ist, dass das passiert, auch wenn es niemand befehlt. Also dass es nicht irgendeinen genau. Oberbefehlshaber gibt, der sagt, das ist Teil meiner Strategie hier, um diesen Krieg irgendwie zu gewinnen, sondern dass das auch unabhängig davon passiert. Ja, da frage ich, warum.
Genau, und das ist uns eben super wichtig zu betonen, weil manchmal auch in der medialen Berichterstattung das Thema zu sehr auf diese Frage, ist es eine Kriegswaffe oder nicht, eingeschränkt wird. Und wir machen das Ganze eben weiter auf. Also wir brauchen ja zum Beispiel nur hier bei uns in Deutschland gucken. Auch hier ist erfahren sehr viele Frauen und Mädchen Gewalt durch Partner, durch Ex-Partner, durch Familienangehörige, durch wen auch immer. Und wir leben hier im Frieden. Und das Ganze wird quasi legitimiert in einem patriarchalen System, in dem Frauen systematisch diskriminiert werden und sozusagen eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern herrscht, in dem jetzt wieder leider ein sehr binäres Denken, weil dieses System eben darauf aufgebaut ist, Männern, Frauen überlegen sind. Und das äußert sich in zum Beispiel dem Gender Pay Gap, also der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, in dem Wert, den unsere Gesellschaft unbezahlter Care-Arbeit beimisst, aber eben auch in Gewalt.
Und jetzt sagst du, im Krieg ist es ja so, sind ja viele so Dinge, die einen schützen, sei es ich sag jetzt mal Polizei oder da ist ja alles quasi weg. Die Frauen sind hilflos, Frauen, Mädchen, hast du auch schon gesagt, Jungs, Männer, hilflos einer anderen Macht unterlegen und das wird dann ausgenutzt.
Genau, also die Zivilbevölkerung ist oft schutzlos, wie du sagst, und dadurch entsteht eben so ein Sicherheitsvakuum, könnte man ja sagen.
Ist das jetzt ein neues Phänomen? Du hast den Zweiten Weltkrieg angesprochen oder gibt's das schon lange?
Ja, also es ist auf jeden Fall kein neues Phänomen, leider. Wie gesagt, wie es anerkannt wird und wie drüber gesprochen wird, hat sich verändert. Zum Glück wird es jetzt mehr thematisiert und eben nicht als so Nebeneffekt wahrgenommen. Und es gibt so zwei Kriegskontexte, die dazu sozusagen beigetragen haben, dass es auch mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist einmal eben Bosnien, das ich vorhin schon kurz erwähnte.
In Bosnien, du meinst jetzt wahrscheinlich Kosovo?
Ja, genau, die Kriege im Ex-Jugoslawien.
Was war da mit den Frauen?
Da gab es auch Massenvergewaltigung und es wurde eben das erste Mal drüber gesprochen. Und dann der zweite Kontext ist Ruanda, also der Genozid in Ruanda, wo ich habe eingangs gesagt, es ist schwierig, konkrete Zahlen zu nennen, aber in Ruanda gibt es Schätzungen, dass zwischen 250.000 und 500.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden. Also, und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist jetzt eine Riesenzahl und dann muss man sich eben überlegen, dahinter stecken bis zu 500.000 einzelne Personen, die das erlebt haben und ihr Umfeld, ihre Familien. Und genau, und das sind auch nur grobe Schätzungen. Also die Dunkelziffer in dem Bereich ist auch oft sehr hoch.
Was hat das für Auswirkungen auf diese Menschen, auf diese Frauen?
Genau, also das hat ganz vielfältige Auswirkungen. Natürlich erstmal ganz konkret medizinische Auswirkungen. Also es ist super wichtig, eine sofortige medizinische Versorgung sicherzustellen. Und dann sehen wir aber vor allen Dingen auch natürlich langfristige Folgen. Also das können körperliche Folgen sein, zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder so chronische Schmerzen im Unterleib, von denen Frauen immer wieder berichten. Aber vor allen Dingen natürlich auch psychosoziale Folgen, also posttraumatische Belastungsstörung aus dem Spektrum quasi, Aspekte, also Angstzustände, Essstörungen. Dann gibt es natürlich, also kann es natürlich sein, dass nach einer Vergewaltigung eine Frau schwanger wird. Und dann ist die Frage, was passiert mit diesem Kind? Es kann zur Übertragung von sexuellen Krankheiten kommen. Und da bin ich ja auch gerade erst nur bei der Person selber. Dann muss man sich angucken, wie das die Familie beeinflusst. Also viele, viele Frauen können gar nicht ihrem Partner oder in ihrer Familie erzählen, dass sie diese Vergewaltigung überhaupt erlebt haben, weil das ganze Thema so stigmatisiert ist. Das heißt, es kann auch zu transgenerationalen Traumata kommen und letztendlich auch die ganze Community beeinflussen und damit auch die ganze Gesellschaft. Also es hat wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen haben Vergewaltigung und hat sexualisierte Gewalt ganz langfristige Auswirkungen.
Kannst du da ein bisschen konkret werden? Du hast gesagt, Traumata, die sich auf die ganze Familie übertragen. Hast du dafür ein Beispiel?
Ja, wir sehen das zum Beispiel auch wieder im Kontext Zweiter Weltkrieg, ne? Also unsere Großelterngeneration, die das vielleicht noch, oder Urgroßeltern, die das aktiv miterlebt haben, konnten oft mit der Nachfolgegeneration nicht so richtig darüber sprechen, was sie erlebt haben. Das ist in Deutschland auch ein Riesenthema. Und manchmal dann vielleicht mit der danach folgenden Generation sozusagen. Aber wir sehen, dass sich dann bestimmte Verhaltensmuster oder ja diese Auswirkungen des Traumas eben fortführen.
Ist das zum Beispiel Nähe oder so, dass man dann bei der Erziehung oder irgendwie, ich versuche gerade dieses zu verstehen, was das über Generationen dann macht, weil du meintest, langfristig hat das auch Auswirkungen auf die Familie und auch auf die Gesellschaft.
Ja, Nähe wäre vielleicht ein Beispiel, so emotionale Stabilität, Beziehungsfähigkeit, genau, das wären vielleicht ein paar Beispiele. Und da, also wir haben gerade letztes Jahr eine Langzeitstudie veröffentlicht zu Folgen sexualisierter Gewalt im Kosovo, weil wir da eben schon sehr lange sind als Organisation. Und da wird das auch nochmal deutlich, diese zum Beispiel Beziehungsunfähigkeit, die viele auch, also nicht nur über mehrere Generationen, sondern auch die Betroffenen selber eben erleben.
Wieso ist es denn so wichtig, aktiv sexualisierte Kriegsgewalt von anderer sexualisierter Gewalt abzugrenzen?
Also ich würde sagen, wir grenzen das gar nicht so stark ab. Ich habe ja eben schon erzählt von diesem Kontinuum der Gewalt, ne? Also vor, während und nach Kriegen und Konflikten findet sexualisierte Gewalt statt. Wir setzen uns jetzt konkret gegen sexualisierte Kriegsgewalt ein. Also natürlich ist die Bekämpfung sexualisierter Gewalt in jedem Kontext wichtig, auch in Deutschland. Das will ich gar nicht damit sagen. Gerade in Kriegs- und Konfliktkontexten fehlt es natürlich oft an staatlichen Strukturen. Und da ist es natürlich super wichtig, dass da schnell Unterstützung für die Überlebenden kommt und auch dann langfristig mitgedacht wird natürlich.
Jetzt hast du gesagt, erst so seit ungefähr so 30 Jahren spricht man darüber. Vorher waren das so, war so sexualisierte Kriegsgewalt eher so Kollateralschaden. Fällt mir schwer, sogar das auszusprechen, weil ich denke so, was? So, ja, so nach dem Motto passiert, oh Gott. Wieso hat sich das du hast gesagt zum Beispiel Kosovo und Ruanda, was hat sich da verändert, dass jetzt mehr darüber gesprochen wird?
Ich glaube, dass es Frauen gab, die sehr mutig darüber gesprochen haben und dadurch sich der Diskurs eben so ein bisschen verändert hat. Und ich meine, die Gesellschaft hat sich auch weiterentwickelt, ne? Ich rede jetzt immer von patriarchalen Strukturen, aber natürlich sehen wir auch, dass sich da auch was geändert hat in den letzten Jahrzehnten und dass es natürlich immer noch ganz viel Stigmata und Tabuisierung dieses Themas gibt. Aber in den 90ern vielleicht eine Zeit war, wo auch feministische Bewegungen weiter waren als in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Das ganze Thema, was wir heute besprechen, ist ja ein schwieriges Thema und deswegen finde ich es auch wichtig, eben auch mal zu zeigen, was für Erfolge es gab und dass überhaupt darüber gesprochen wird, sehen wir eben als Riesenerfolg. Weil, wie gesagt, es ist immer passiert und man muss es eben thematisieren. Und das sehen wir übrigens auch jetzt beim Beispiel Ukraine. Das sehen wir auch als also ein Erfolg, in dem wir vielleicht auch einen kleinen Anteil hatten, dass das auch da überhaupt durch die Medien aufgegriffen wird, das Thema, ist keine Selbstverständlichkeit.
Jetzt arbeitet ihr mit Medica Mondiale in über 30 Projekten in über 13 Ländern. Ihr arbeitet mit lokalen Hilfsorganisationen zusammen. Was genau macht ihr, um Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten zu unterstützen?
Genau, also wir haben einmal so Ansätze, die, sag ich mal, auf sofortige und dann aber auch langfristige Unterstützung von Überlebenden ausgerichtet sind, also medizinische Versorgung, psychosoziale Unterstützung, Rechtsbeistand und auch einkommensschaffende Maßnahmen, sprich, dass Frauen zum Beispiel in Kleingruppen so Sparpläne entwickeln, dass sie sich vielleicht irgendwann ein kleines Unternehmen aufbauen können. Und gleichzeitig ist es eben super wichtig, an die Ursachen von sexualisierter Gewalt ranzugehen. Also dieses patriarchale System ein bisschen aufzubrechen. Und da kann ich vielleicht ein Beispiel nennen, um das so ein bisschen anschaulicher zu machen. Also wir haben einen Ansatz, der ursprünglich aus Uganda kommt. Den setzen wir gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen, aber inzwischen in sowohl Westafrika als auch der Region der großen Seen in Afrika um. Der SASA-Ansatz. Und da geht es darum, ganz lokale Ansätze quasi umzusetzen. Das ist eben auch wichtig, wie du gesagt hast, wir arbeiten in vielen verschiedenen Ländern, aber man muss eben schauen, dass es auch für die Communities vor Ort passt. Und in diesem Ansatz geht es quasi darum, dass so MultiplikatorInnen, die dann ausgebildet werden von unserer Partnerorganisation und uns anfangen, überhaupt mal über das Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen und dann, wie gesagt, ganz lokale Ansätze entwickeln. Das kann sein, dass man dann zum Beispiel in die Kirchengemeinden geht, die ja in vielen Regionen noch eine sehr große Rolle spielen, auch was so Normen und Werte und Zusammenleben angeht. Das kann sein, dass man Trainings mit der lokalen Polizei macht, zum Beispiel, ne? Da, wenn es um die zum Beispiel Befragung von Überlebenden sexualisierter Gewalt geht.
Das heißt, jemand geht dann von jemand Lokales oder jemand von euch geht dann in die Kirche oder fragt die Polizei an, hey, habt ihr Bock auf ein Seminar zu, wie gehe ich um mit Frauen, die sexualisierte Gewalt im Krieg erlebt haben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, unser Ansatz ist auf jeden Fall nachhaltiger, ne? Also unser Ziel ist nicht, dass da von uns immer jemand dabei sein muss oder von unseren Partnerorganisationen, aber am Anfang macht es natürlich Sinn, Leute, die damit schon Erfahrung haben, in die Communities zu schicken und so zum Beispiel verschiedene Optionen aufzuzeigen. Das heißt, es ist schon am Anfang jemand dabei, bei zum Beispiel Workshop-Formaten, wo eine Dorfgemeinschaft überlegen kann, wie wollen wir das hier bei uns, wie wollen wir das Thema angehen. Und dann ist die Idee aber auf jeden Fall, dass sich das so selbst wie so ein Schneeballsystem vervielfacht. Also, dass die dann vielleicht mit anderen Frauen auch so einen Workshop machen und müssen auch nicht nur Frauen sein, natürlich. Das ist auch super wichtig, dass Männer da mit involviert sind und dass sich das sozusagen dann so, ja, verselbstständigt.
Was hast du denn für ein Projekt, wo du sagst, so, boah, das hat richtig gut funktioniert, das war echt auch erfolgreich?
Ja, da kann ich zum Beispiel ein Beispiel aus der kurdischen Region im Irak, also im Nordirak nennen, wo wir auch aktiv sind, wo tatsächlich das kurdische Gesundheitsministerium uns dann angefragt hat, uns und unsere Partnerorganisation vor Ort, ob wir gemeinsam Richtlinien erstellen wollen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt von Gesundheitspersonal. Also das ist zum Beispiel natürlich ein großer Erfolg, wenn das so weit bestimmte, ja, Richtlinien eben auf staatlicher oder ja, auf dieser Gesundheitsministeriumsebene dann auch nachhaltig verankert werden. Wie gesagt, es geht eben immer darum, dass die langfristige Unterstützung und der Umgang mit sexualisierter Gewalt sichergestellt werden kann.
Das heißt, okay, in dem Fall im Nordirak sind Behörden sogar auf euch zugegangen. Aber so stelle ich mir das manchmal schon so schwierig vor, wenn ihr dann vielleicht dann da in eine Kirche geht und darüber spricht, über ein Thema, was ja tabu ist oft, ne, hattest du ja gesagt. Wie geht ihr da vor?
Ich glaube, es ist super wichtig, gerade in so lokalen Kontexten. Also es gibt keine pauschale Lösung dafür. Man muss schauen, mit wem man zusammenarbeiten kann. Das sind in bestimmten Kontexten so traditionelle FührerInnen, aber oft tatsächlich Männer aus einer Kirche, aus so Dorfoberhäupter zum Beispiel. Und da gibt es aber gute Beispiele. Also es ist ja nicht so, dass die alle sagen, wir finden Gewalt an Frauen gut, ne? Also die sehen ja das Problem häufig selber und wissen aber vielleicht nicht so richtig, wie sie da rangehen sollen.
Und ist das so, dass ihr dann, weil in einem Kriegsgebiet reinzugehen, ist ja auch, also, oder seid ihr danach dann da oder wie?
Genau, das ist tatsächlich natürlich eine große Herausforderung, in aktiven Kriegs- und Krisenkontexten zu arbeiten. Ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Afghanistan gerade, also nach der Machtübernahme der Taliban ist es natürlich super schwierig gewesen für Frauenrechtsorganisationen vor Ort, weiterzuarbeiten. Wir versuchen da trotzdem weiter Projekte umzusetzen, aber das Ganze ist natürlich auch mit einem großen Sicherheitsrisiko verbunden für die lokalen PartnerInnen. Und deswegen ist es, finde ich, umso wichtiger, eben auch diese langfristige Arbeit zu machen, also an die Ursachen von sexualisierter Kriegsgewalt oder generell sexualisierter Gewalt ranzugehen oder die Auswirkungen. Und das kann man natürlich dann leichter vor oder nach einem Krieg oder Konflikt machen. Während des Krieges ist es eben super wichtig, Schutzräume für Frauen zu schaffen zum Beispiel. Ne? Also so Safe Spaces, in denen sie entweder Zuflucht suchen können, bevor etwas passiert ist oder dann eben danach diese sofortige medizinische, psychosoziale Unterstützung zu bekommen.
Und das ist auch etwas, was ihr dann tut. In den Ländern, wo ihr Projekte habt, versucht dann beides umzusetzen. Also genau, einmal dann zu verhindern, ja, indem ihr irgendwie sichere Orte schafft und dann euch um die Menschen, du sagst mal Überlebende, du sagst nicht Opfer, ne? Ja. Dich um die Überlebenden zu kümmern. Warum sagst du nicht Opfer?
Viele Überlebende, mit denen wir sprechen, lehnen den Begriff Opfer ab. Nicht alle, also das kann auch unterschiedlich sein, aber Überlebende ist eben sehr viel mehr empowernd, zeigt, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt eben nicht passiv sind, sondern auch ja zurück ins Leben finden können. Und Opfer ist eben sehr negativ und passiv.
Und schwach klingt das, aber als Überlebende ist man ja stark.
Genau, Überlebende, das finde ich auch, ne, ist ein total starker Begriff.
Jetzt, also genau, also ihr, bei euch ist es jetzt so, den Überlebenden helfen und auch zu versuchen, Kriegsgewalt zu verhindern durch diese sicheren Orte. Du hast auch vorhin von Rechtsbeistand gesprochen. Wie kann ich mir das jetzt zum Beispiel im Nordirak oder irgendwo anders, wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das ist die Begleitung von Überlebenden, die sich also vielleicht erstmal informieren möchten, was für Möglichkeiten gibt es für die rechtliche Aufarbeitung und dann aber auch ganz konkret die Begleitung bei Gerichtsprozessen. Und dazu muss man sagen, die Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt ist wirklich erschreckend gering. Also es, auch da brauchen wir auch gar nicht in Kriegskontexte rein, generell sexualisierte Gewalt. Da gibt es oft keine Strafverfolgung oder auch keine Verurteilung. Und umso wichtiger ist es aber natürlich, dass man, wenn sich Überlebende dafür entscheiden, die gut begleitet, rechtlich, aber auch da wieder psychologisch, natürlich psychologische Begleitung sehr wichtig. Und es gibt da auch tolle Beispiele. Also wir haben zum Beispiel im Kontext Bosnien eine sogenannte Survivor Activist, also eine Überlebende, die jetzt Kraft gefunden hat, ihren, also sozusagen vor Gericht zu ziehen, den Täter anzuklagen und dabei auch von unserer Partnerorganisation eben eng begleitet wird. Und das, finde ich, sind die Geschichten, die zeigen auch, wie wichtig unsere Arbeit ist. Weil wenn man sich das vorstellt, wie in dem ganzen Kontext, über den wir schon gesprochen haben, von Stigma, von Scham und allen Auswirkungen, die sexualisierte Gewalt hat, wie einzelne Frauen dann die Kraft finden, zu sagen, ich stelle mich jetzt hin, das ist ja, hat ja eine enorme Öffentlichkeitswirkung dann. Und natürlich gibt es viele Stimmen, die dann gerade auch im juristischen Kontext die Scham umkehren und die Überlebenden als selber schuld darstellen, zum Beispiel. Und das erfordert also extrem viel Kraft, vor Gericht zu ziehen. Ich habe da größten Respekt vor jeder, die das macht.
Und juristisch gesehen wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil wenn das Soldaten sind von, also man weiß ja nicht, wer das ist in der Regel, da muss, also wie geht das?
Genau, das ist auf jeden Fall oft nicht einfach. Und wir hatten anfangs ja auch schon über diese Befehlsketten gesprochen, die sind natürlich super schwer nachzuweisen. Also wenn man jetzt von dem, ich sag mal, direkten Täter auch mal weg möchte in höhere Befehlsstrukturen, das ist natürlich super schwer. Und wir sehen zum Beispiel auch in Deutschland, dass es bei Vergewaltigungen speziell zu super wenig Verurteilungen kommt. Und das hat eben, wie gesagt, auch zum Beispiel mit so Vergewaltigungsmythen zu tun. Also da werden immer noch Fragen gestellt wie, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du nicht geschrien? Und war der Rock nicht vielleicht doch zu kurz? Oder warum warst du überhaupt an dem Ort im Dunkeln? Und das ist auch was mich richtig wütend macht, wo sich gesellschaftlich noch sehr verändern muss.
Jetzt hört man ja, wenn man jetzt auf Afghanistan zum Beispiel guckt, wie sich die Situation der Frauen ja durch die Taliban wirklich sehr verschlechtert hat. Keine weiterführende Schule für Mädchen, rausgehen nur, wenn ein Mann das erlaubt. Also es ist wirklich, Frauen werden ja aus der Öffentlichkeit quasi verbannt. Gibt es auch Länder oder Regionen, wo du beobachtest, die Lage oder die Situation für Frauen hat sich durch internationale Entwicklung wirklich verbessert, so in den letzten 5 oder 10 Jahren?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, solange wir ja im Patriarchat leben, wird es nie perfekt sein für Frauen und Mädchen. Verbesserungen sehen wir natürlich schon. Einmal auf dann eben individueller Ebene. Also wenn wir uns einzelne Frauen angucken, die eben auch nach sexualisierter Kriegsgewalt zurück ins Leben finden und was weiß ich, ein Business aufbauen, eine Familie gründen, wieder ein in Anführungsstrichen normales Leben führen können. Und gesellschaftlich sehen wir schon auch Verbesserungen, zum Beispiel auch auf internationaler Ebene, was das Völkerstrafrecht angeht und die Anerkennung von sexualisierter Gewalt da. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nicht irgendwie ein Land nennen, wo ich sagen würde, in den letzten 10 Jahren hat sich da alles ist da alles ganz positiv gelaufen.
Jetzt warst du ja selber letzten Sommer im Nordirak.
Ja.
Was hast du da genau gemacht?
Ich war da eingeladen auf einer Konferenz von einer unserer Partnerorganisationen, wo es eben um, also es war genau 10 Jahre nach dem Genozid an den Jesidinnen durch den sogenannten Islamischen Staat. Und da ging es unter anderem um Reparationen, die das kurdische Autonomiegebiet auch Überlebenden auszahlt. Das ist kein einfacher Prozess.
Also
weil,
Moment mal, das heißt, ja. das heißt also, Frauen, die im vom IS, also Jesidinnen, die vom IS vergewaltigt worden sind, dass die eine Art, das klingt jetzt doof, Entschädigungszahlung, ne? Aber so eine Art, ich weiß nicht, wie nennt man das? Reparationszahlung, hast du gesagt, aber ein anderer Begriff.
Ja, so eine Art Rente könnte man das auch
okay,
in manchen Kontexten. Mhm. Also genau, einfach eine finanzielle Unterstützung.
Bekommen aber nicht, natürlich nicht von dem sogenannten Islamischen Staat, der das gemacht hat, sondern von dem Ort, wo sie leben. In dem Ort, wo sie leben.
Das ist natürlich kein einfaches System, weil die Frauen, die da sexualisierte Gewalt überlebt haben, dann natürlich auch wieder drüber sprechen müssen, das irgendwie nachweisen müssen, dass sie betroffen sind. Es ist trotzdem eine Errungenschaft, dass es das überhaupt gibt. Und genau den zweiten Aspekt, den du gerade mit deiner Frage auch ein bisschen ansprichst, ist das Thema Strafverfolgung von IS-Verbrechern. Da hat sich unter anderem ja auch in Deutschland, gab es ja einige Prozesse tatsächlich nach Völkerstrafrecht, aber natürlich ist das häufig auch nur symbolisch. Also dass jetzt alle Täter des IS verurteilt werden, ist natürlich unrealistisch. Genau, aber ich war eben bei dieser Konferenz, das war sehr empowernd zu sehen. Da haben unter anderem auch Überlebende selber gesprochen und ihre Geschichten erzählt. Und das ist auch wichtig, wenn Überlebende sprechen wollen, dass man ihnen den Raum gibt und ihnen zuhört. Und ich finde das auch immer besonders berührend, wenn man direkt von Überlebenden hört. Genau, und dann war ich auch noch in einem Projekt von einer unserer anderen Partnerorganisationen im Nordirak, die in so IDP-Camps, also Binnengeflüchteten-Camps von RückkehrerInnen aus der Gefangenschaft des IS leben. Also ich war vorher schon auch in Geflüchteten-Camps und das ist, finde ich, immer eine krasse Erfahrung, wenn man wirklich mal sieht, wie man sonst ja nur aus dem Fernsehen kennt vielleicht, ne, wie die Leute da leben. Und
die schlechten
auch
Bedingungen, meinst du? Was hast du da gesehen?
Genau, also viel so Perspektivlosigkeit, also die Chance, dass die aus diesem Camp mal wieder dass die zurück in ihre Dörfer kommen, ist sehr unrealistisch, weil die halt entweder, weil da immer noch auch Leute vom IS sitzen, die sind ja oft an der Grenze zu Syrien auch zum Beispiel, die Dörfer sind auch zerstört, also da ist nichts mehr an Infrastruktur, an Häusern und gleichzeitig, also müssen die Leute irgendwo leben. Und man sieht da aber jetzt auch schon, dass halt die nächste Generation komplett in diesen Camps aufwächst. Gleichzeitig gibt es dann eben Partnerorganisationen wie unsere, die versuchen, da irgendwie Struktur in den Alltag zu bringen, Perspektiven aufzuzeigen. Und also
wie?
Wir machen da ganz klassische Arbeit, also zum Beispiel auch psychosoziale Unterstützung. Aber was ich besonders eindrucksvoll fand, ist, dass es da zum Beispiel Boxkurse gibt für Mädchen, die da regelmäßig stattfinden und auch sehr professionell mit richtiger Ausrüstung und so, die wir unter anderem auch mitfinanziert haben. Und da sieht man, also ich habe richtig gemerkt, durfte auch mitmachen bei dem Boxkurs. Und einmal ist Boxen ja einfach so ein Sport, wo der ganze Körper genutzt wird, also so ein gut positives Körpergefühl vermittelt. Aber man natürlich auch vielleicht Aggression, Frust rausboxen kann, wo man sich danach empowered fühlt, weil man sich ein bisschen sicherer fühlt, ne? Stichwort Selbstverteidigung. Das war total toll zu sehen, das waren so größtenteils Mädchen im Teenageralter, wie gestärkt die nach so selbst nur einer Boxsession sind. Genau, das ist ein Ansatz, wie wir in diesem Camp versuchen, Überlebende und ihre Familien zu unterstützen.
Wenn wir jetzt mal eine Ebene drüber schauen, was würdest du sagen, was ist am wichtigsten im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen im Krieg? Also wie lässt sich das ändern? Und ich meine jetzt nicht im Kleinen, sondern so auf einer höheren Ebene.
Da würde ich tatsächlich auf die Ursachen zurückkommen. Also wir müssen grundlegend Werte und Normen verändern, die legitimieren, dass Frauen Gewalt erfahren und dass es Männer denken. Ja, nicht einfach auf jeden Fall und auf jeden Fall eine langfristige Arbeit.
Ich meine, eine Sache wäre ja, dass die Kriegspartei sowas verurteilt einfach unter seinen eigenen. Also wenn das in der Kriegspartei, wo sie hört, Soldaten, die vergewaltigen, die sind raus oder die werden zumindest nicht geehrt oder was auch immer. Irgendwas, also dass das innerhalb schon verfolgt wird, das wäre ja schon mal eine Sache.
Das wäre eine Sache. Ich meine, es gibt ja auch also Konventionen, die bestimmte Sachen im Krieg ja auch nicht erlauben. Also wie gesagt, es ist sexualisierte Kriegsgewalt, ist eine Völkerstraftat und sie passiert trotzdem. Also ich glaube, da muss noch sehr viel gesellschaftlicher, normativer Wandel passieren, dass tatsächlich dann ein Befehlshaber zum Beispiel sagt, okay, wer hier vergewaltigt hat, ist raus.
Okay, da muss in der Gesellschaft viel passieren, dann von der Strafverfolgung.
Genau, um eben auch zu zeigen, auch als Weltgemeinschaft, dass wir das nicht tolerieren. Dass es nicht okay ist, wenn sexualisierte Kriegsgewalt passiert, sondern dass, ja, dass das juristisch aufgearbeitet wird.
Aber
das hat ja einen riesen symbolischen Wert. Also selbst wenn natürlich nur Einzelfälle dann vor Gericht landen, setzt das ja ein Zeichen.
Und passiert das?
Das passiert, also es gibt ja zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof, der dafür zuständig ist. Und nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip können alle Länder sozusagen Verbrechen anklagen und verhandeln, in denen es um Völkerstrafrecht geht. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel das Völkerstrafgesetzbuch, das dieses Völkerstrafrecht im nationalen Kontext überführt. Und das bedeutet konkret, in Deutschland können, bei uns sind es die Oberlandesgerichte, Strafprozesse führen in sozusagen internationalen Kontexten. Also ein Beispiel sind Prozesse, die im Kontext IS-Verbrechen in Syrien begangen wurden. Da gab es einige Strafverfahren vor deutschen Gerichten. Mhm. Es hatte ganz praktische Gründe, weil eben viele der Überlebenden, aber auch der TäterInnen nach der Flüchtlingsbewegung in Deutschland waren. Das muss aber nicht so sein. Also es muss eigentlich keinen sozusagen örtlichen Zusammenhang geben. Und das hat aus meiner Sicht eben, wie gesagt, großen symbolischen Wert. Natürlich für die einzelnen Überlebenden in den Prozessen auch kein einfacher Prozess. Die brauchen diese Unterstützung, die ich schon erwähnt habe. Die brauchen gute rechtliche Beratung, psychosoziale Unterstützung.
Und aber hilft mir da nochmal das, ich glaube, das ist ja ein bisschen für mich ein bisschen, du als Juristin, ich konnte jetzt nicht allem so richtig folgen. Das eine ist beim Internationalen Strafgerichtshof, wo ein Land quasi eine Anzeige startet oder einen Gerichtsprozess startet, ne? Das war das eine, oder? Und das andere ist, innerhalb eines Landes kann auch, unabhängig ob die Menschen da sind oder nicht, können auch stellvertretend Gerichtsprozesse stattfinden.
Genau, also es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, also den ICC, International Criminal Court. Da geht es tatsächlich um Anklagen gegen Einzelpersonen. Dann gibt es ja auch noch den Internationalen Gerichtshof. Da geht es um Klagen zwischen zwei Ländern. Also da, wo es mir gerade drum geht, sind diese einzelnen Einzelanklagen quasi. Und da gibt es die Strafverfolgungsbehörde des Internationalen Strafgerichtshofs, die eben eigenständig ermitteln kann, die dann anklagt. Das Ganze, um es jetzt noch komplizierter zu machen, beruht aber auf dem Prinzip, dass sozusagen das Land selber, und das gilt natürlich auch nur für Mitgliedsländer des Internationalen Strafgerichtshofs, dass die das selber nicht strafverfolgen können, aus welchem Grund auch immer.
Das heißt aber, es muss eine Überlebende kommen, mindestens eine, die sagt, das und das ist da und da vorgefallen und mir ist das passiert.
Also in der Praxis läuft es oft andersrum. Also der Internationale Strafgerichtshof guckt sich bestimmte Kontexte an, überlegt, ob man da Strafanzeige stellen kann. Und dann wird natürlich oft nach Überlebenden gesucht, sozusagen, die auch aussagen können. Und da kommen auch wieder die lokalen Partnerorganisationen natürlich ins Spiel, die ja oft, weil sie, also in unserem Fall zum Beispiel, diese direkte Unterstützung auch leisten, auch Zugang haben und eben auch langfristig dann begleiten können. Und es ist tatsächlich oft so, dass da kleine lokale NGOs eine ganz entscheidende Rolle spielen, wenn es um ZeugInnen geht, wenn es um Überlebende geht, die aussagen möchten.
Okay, das heißt, um das ein bisschen zusammenzufassen, das eine ist, direkt Überlebende zu unterstützen, also gesundheitlich auf jeden Fall, psychisch, aber auch in der Struktur, also in der Gesellschaft auch zu unterstützen, auch finanziell ihnen zu helfen, sei es jetzt, indem ihr unterstützt, dass es so diese sogenannten Reparationszahlungen gibt oder dass sie irgendwie eine kleine Rente kriegen oder irgendwie selber ein Business aufbauen können, was auch immer, also diese Art. Und das andere ist, sichere Schutzräume zu schaffen im Krieg, um das zu verhindern, und auch Strafverfolgung. Und je mehr es davon gibt, desto besser, dass wir irgendwann die Gesellschaften, die Normen so verändern, dass es das nicht mehr gibt. Das ist ja das Ziel, dass es euch nicht mehr gibt, sage ich mal so. Dass man euch nicht mehr braucht. Ja, das
Beste. klar, kann man so sagen. Ich fürchte, uns wird es noch lange geben müssen. Aber genau, klar, in einer perfekten Welt bräuchte es Medica Mondiale nicht mehr. Zu der Strafverfolgung würde ich aber noch kurz ergänzen, dass auch da uns natürlich wichtig ist, dass die Überlebenden immer im Mittelpunkt stehen. Also es ist super belastend, als Überlebende einen Strafverfolgungsprozess mitzumachen. Und kann total retraumatisierend sein. Und das ist auch manchmal das Problem mit diesen Gerichtsverfahren. Das ist natürlich alle Interesse daran haben, dass es zu einer Verurteilung kommt und dann die einzelnen Überlebenden oder Zeugen auch, kann ja auch sehr belastend sein, so ein bisschen aus dem Blick gerät. Und da kommen wir dann wieder rein und versuchen, die wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Also zu sagen, zum Beispiel, dass es auch jederzeit möglich ist, eine Aussage wieder, also zu sagen, ich schaffe das nicht und ich kann in diesem Prozess nicht aussagen und dass das überhaupt nichts darüber aussagt, ob eine bestimmte Tat anzeigenswert ist oder nicht, sondern es ist eben super belastend, so ein Strafverfahren mitzumachen.
Jetzt ist ja Medica Mondiale, habe ich gesehen, ja nicht nur in anderen Ländern tätig, sondern ja auch in Deutschland. Jetzt sind wir in Deutschland ja glücklicherweise nicht im Krieg. Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch hier?
Wir oder vor allen Dingen so der Advocacy-Bereich, in dem ich auch arbeite, versuchen so ein bisschen die Projektarbeit, die wir in den Ländern vor Ort machen, auch mit politischer Arbeit in Deutschland zu verknüpfen. Das heißt, wir fordern zum Beispiel die Unterstützung von Überlebenden, die nachhaltige Unterstützung auch von der Bundesregierung. Wir fordern, dass bestimmte Konventionen, zum Beispiel die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit 1325 oder die Istanbul-Konvention umgesetzt werden. Wir fordern auch sozusagen Veränderungen in anderen feministischen Bereichen, sag ich mal. Also zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich letztes Jahr sehr viel beschäftigt habe, ist die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Wir kommen da sozusagen aus unserer Projekterfahrung, weil es natürlich nach Vergewaltigung auch sein kann, dass Frauen schwanger werden und es dann natürlich super wichtig ist, dass die Zugang zu medizinischer Versorgung und auch zu einem legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch haben, wenn sie sich dafür entscheiden. Und da spannt sich der Bogen aber ganz gut zu Deutschland, weil die Grundlage, warum wir das fordern, ist das Menschenrecht auf körperliche Selbstbestimmung. Und das gilt natürlich auch in Deutschland. Wir sehen aber hier bei uns, dass auch hier Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert sind. Und deswegen setzen wir uns zum Beispiel auch dafür in Deutschland ein.
Das heißt, das eine ist, ihr fordert für die Überlebenden auch Unterstützung hier, indem ihr, ich weiß gar nicht, so eine Art Lobbyarbeit macht für Überlebende in anderen Ländern. Also Briefe schreibt, Forderungen stellt, versucht da Einfluss zu nehmen. Aber auch hier in Deutschland bei uns hier quasi auch das Rechte oder auch Gesetze ändern möchte. Du hast gerade Paragraph 218 vom Strafgesetzbuch angesprochen. Da geht es ja darum, dass Schwangerschaftsabbrüche bei uns eigentlich ja illegal sind. So, also die stehen ja im Strafgesetzbuch, aber unter bestimmten Umständen, unter bestimmten Bedingungen sind sie straffrei. Ne? Genau. Zum Beispiel bis zu einer bestimmten Schwangerschaftswoche. Und da sagt ihr, das verstößt gegen ein Menschenrecht, das muss weg.
Ja, so kann man es zusammenfassen. genau, also ich finde es erstmal krass, sich zu überlegen, dass das Ganze im Strafgesetzbuch geregelt ist. Ne? Weil das Strafgesetzbuch, da geht es darum, irgendwie, das ist das letzte Mittel, um so unsere Gesellschaft zu regulieren. Da geht es um Mord, da geht es um Totschlag, da geht es um Vergewaltigung. Und das passt für mich wirklich gar nicht in dieses Gesetzbuch. Schwangerschaftsabbrüche sind kriminalisiert in Deutschland im Paragraph 218, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt Ausnahmen unter Paragraph 218a. Die sind aber ziemlich restriktiv und im Grundsatz steht eben drin, dass Schwangerschaftsabbrüche illegal sind und kriminalisiert sind. Es gibt verschiedene Ausnahmen, es gibt auch noch so Bedingungen, also zum Beispiel eine Beratungspflicht verbunden mit einer Wartefrist und wir fordern, dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden, also dass die rauskommen aus dem Strafgesetzbuch. Es braucht natürlich trotzdem bestimmte Regelungen, zum Beispiel, dass keine Schwangerschaftsabbrüche gegen den Willen einer Schwangeren vorgenommen werden. Aber wir fordern, dass das zukünftig woanders geregelt wird, zum Beispiel im Schwangerschaftskonfliktgesetz.
Okay, das soll aus dem Strafgesetzbuch soll das raus. Und wie genau geht ihr vor als Frauenrechtsorganisation?
Ja, ich finde, das ist ein super Beispiel, um mal so Lobbyarbeit ganz anschaulich zu machen. Ne? Also erstmal muss ich dazu sagen, wir machen das zusammen in einem Netzwerk, also mit anderen Frauenrechtsorganisationen in Deutschland zusammen. Und da merkt man einfach natürlich, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen, wir einfach stärker sind als feministische Stimme. Und da machen wir ja ganz klassische Lobbyarbeit. Sprich, wir schreiben zum Beispiel Petitionen, wir führen Gespräche mit PolitikerInnen, wir stellen eben ganz klare Forderungen, die wir kommunizieren. Wir haben einen alternativen Gesetzesentwurf letztes Jahr mit Hilfe von drei Juristinnen schreiben lassen, der quasi zeigt, so könnte es aussehen, wenn ihr unsere Forderungen umsetzt. Genau, versuchen dadurch eben dieses Ziel der Entkriminalisierung zu erreichen. Gleichzeitig, genau, so geht es einmal um die Entkriminalisierung, aber eben auch um die Versorgungslage in Deutschland, ne? Also es gibt eine Studie, die ELSA-Studie, die sich angeschaut hat, wie die Versorgungslage ungewollt Schwangerer in Deutschland aussieht, und die wird seit Jahren schlechter. Sprich, die Gesetzesgrundlage und die vielleicht auch Unklarheit, die zum Beispiel für Ärztinnen daraus resultiert, aber auch andere Faktoren führen eben dazu, dass es zum einen sehr ungleich in Deutschland verteilt ist, wie die Versorgungslage ist. Also es gibt eine Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle, aber es gibt auch eben hohe Zugangsbarrieren zu Schwangerschaftsabbrüchen. Also Kosten sind ein Faktor, und das ist entsprechend auch eine unserer Forderungen, zum Beispiel, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs übernehmen.
Okay, das sind auch so, also so auch Aspekte, für die ihr euch mit Medica Mondiale einsetzt, weil ihr sagt, das ist auch ein Menschenrecht, und wir wollen das auch umsetzen, und unsere Arbeit bezieht sich nicht in Anführungsstrichen nur auf international, weltweit Kriegsgebiete, sondern wir sind auch hier aktiv.
Genau, wir sind eben eine Frauenrechtsorganisation in Deutschland, und deswegen ist es uns wichtig, uns hier zu vernetzen mit anderen Frauenrechtsorganisationen und uns eben auch für ja Menschenrechtsthemen einzusetzen, die, wie der Name Menschenrechte ja schon suggeriert, eben weltweit gelten sollten. Und ich persönlich fände es auch ein bisschen hypokritisch, wenn wir sagen, ja, hier Schwangerschaftsabbruch in Liberia muss reformiert werden, aber nicht mal in Deutschland kriegen wir es hin, dass die entkriminalisiert sind.
Wir kommen zum Ende unserer Folge. Das ist kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber leider sehe ich gerade in der Zeit, dass ich kaum noch Zeit habe, dir noch 1000 Fragen zu stellen, die ich eigentlich noch hätte zu diesem wichtigen Thema. Gibt es irgendwas, was wir tun können, also was du uns mitgeben kannst in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit und sexualisierte Gewalt? Also was jeder von uns so ein bisschen, ich sag mal jetzt so, easy machen kann für eine bessere Welt? Hast du da was?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall informiert euch gerne auf unseren Seiten, aber natürlich auch auf anderen zu sexualisierter Gewalt. Teilt in euren Social-Media-Kanälen eure Gedanken dazu. Geht auf Demonstrationen, unterschreibt Petitionen. Also es gibt, also die feministische Zivilgesellschaft ist ziemlich aktiv in Deutschland. Also ich finde, da gibt es viele Möglichkeiten, sich auch selber zu engagieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch für uns spenden.
Dann gibt es noch eine Frage, die wir so all unseren Gästen stellen. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert hat? Das kann ein Video sein, es kann ein Film sein, es kann ein bestimmtes Buch sein, Podcast, was auch immer. Irgendwas, was wir verlinken können in den Shownotes.
Ja, da würde ich einen Film nennen, den ich letztens im Kino geguckt habe, und zwar Wunderschöner von Caroline Herfurth. Das ist der zweite Teil von, also der erste Film heißt Wunderschön, das ist jetzt Wunderschöner. Und ich fand den sehr inspirierend, weil er für mich auch gezeigt hat, wie sehr feministische Themen auch im Mainstream angekommen sind. Und es ist so ein Film, wo man lacht, wo man weint, wo der einen irgendwie nachhaltig berührt, kann ich sehr empfehlen.
Und wir haben noch eine Motivations-Playlist, die dürfen wir nicht vergessen. Die heißt die 17 Ziele Spotify-Playlist. Die füttern wir eigentlich in jeder Folge mit einem Song. Gibt's irgendwas, irgendeinen Song, der dich motiviert?
Musikalisch bin ich manchmal so ein bisschen oldschool unterwegs. Und
okay, was heißt das?
Das wäre, glaube ich, Don't Stop Me Now von Queen, weil ich den gerne höre, wenn ich das Gefühl habe, ne, jemand versucht irgendwie mich aufzuhalten, mir Steine in den Weg zu legen, und dann hüpfe ich da einfach drüber.
Ja, vielen Dank, Rea. Danke für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Podcast To Do 17 Ziele für eine bessere Welt. Wir verlinken euch alles. Die Hilfsangebote zum Thema sexualisierte Gewalt kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Und natürlich auch ein Trailer zu dem Film, der ist ja gerade im Kino, ne? Wunderschöner, der dich ja so inspiriert hat. Ich meine, der ist gerade noch im Kino. Genau. Ich bin Donja Farahani. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, und ich freue mich auf unsere Gäste in den nächsten Folgen. Macht's gut.
Tschüss.